Liebe Hörerinnen und Hörer, Martina Hochgräf hat aus gutem Grund das Thema meines Vortrags in Anführungsstrichen gesetzt, denn der Titel ist geklaut. Einmal hat vor ziemlich genau 100 Jahren der Theologe und Schriftsteller Romano Guardini ein Buch verfasst mit dem Titel »Vom Geist der Liturgie«. Und der Grundgedanke dieses Buches lautet, die Liturgie, die wir sonntags feiern oder die wir mit der Eucharistie feiern, ist etwas, das ist in Jahrhunderten geworden. Und wenn wir die Eucharistie feiern, dann stimmen wir ein in eine Glaubensgeschichte, in der uns zahllose Generationen vorangegangen sind. In den 90er Jahren, ich glaube es war 1998, hat Kardinal Ratzinger, also der spätere Papst Benedikt XVI., ein Buch verfasst mit dem fast gleichlautenden Titel »Der Geist der Liturgie«. Und dort setzt er sich vor allem mit Fehlentwicklungen der Liturgie auseinander, die mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingesetzt haben. Wobei hinzuzufügen ist, nicht alles, was nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil begonnen hat, hat nicht durch das Konzil seinen Anfang genommen. Aber dazu vielleicht noch später. Meine Überlegungen, die ich Ihnen heute vortrage, nehmen ihren Ausgang in einem doppelten Erlebnis. Das erste liegt schon viele, viele Jahre zurück und ist der Grund dafür, dass ich nach Möglichkeit kindgerechte Familiengottesdienste meide. Ich habe damals erlebt, wie der Altartisch als Mediathek benutzt wurde und auf dem Altar abgelegt waren ein Zirkel, ein Geodreieck, eine kleine Schultafel. Und dann wurden die Kinder gefragt, was empfindet ihr dabei? Und ich muss vorausschicken, das geschah in einem Familiengottesdienst an einem Sonntag zu Beginn der großen Ferien. Und die Kinder, die froh waren, Ferien zu freuen, fanden das natürlich alles schrecklich, was die auf dem Altar sahen, und freuten sich auf die Ferien. Und dann kam der korrelative Schritt, wie man in der Religionspädagogik gerne gesagt, und wurde den Kindern erklärt, so wie ihr euch heute auf die Ferien freut, so hat das Volk Israel damals in der ägyptischen Gefangenschaft sich darauf gefreut, aufzubrechen in das gelobte Land der Verheißung. Das muss man erstmal verdauen. Denn erstens ist der Altar kein Medienabstellplatz, sondern religionsgeschichtlich handelt es sich dabei um einen Opfertisch, der sogar ursprünglich eine Blutablaufrinne hatte für das Blut, das von den dort geschlachteten Tieren kam. Zweitens, für die Mehrheit der Kinder auf dieser Welt wäre es ein Akt der Befreiung, zu einer Schule gehen zu können. Und insofern haben wir es hier mit einer Ungeheuerlichkeit zu tun. Und ich weiß nicht, welche Ungeheuerlichkeit ich schlimmer finde, diese oder die ich erlebt habe, als ich vor einigen Wochen dem Liturgiearbeitskreis unserer Pfarrei beigewohnt habe und diese Geschichte erzählt habe. Das fanden nämlich viele gar nicht anstößig, weil sie meinten, man müsste Kinder doch dort abholen, wo sie stehen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn man sie wirklich irgendwo hinführt, wo sie vorher noch nie war. Aber was im Namen des Abholens, wo jemand steht, in der Regel geschieht, ist in Wahrheit ein dort einzumentieren, wo sie stehen oder wo die Katecheten meinen, dass die Kinder stünden. Kinder wollen groß sein. Und gerade Kinder wollen über ihren eigenen Lebenshorizont hinausgerufen werden. Und das wird in unserer Gestaltung von kindgerechten Gottesdiensten viel zu wenig gesehen. Und ich wiederhole noch einmal, so weiß ich gar nicht, was schlimmer ist, die Geschichte, die ich da erzählt habe, oder die Reaktion auf meine Erzählung, die ich erfahren habe in dem besagten Liturgiekreis. Ich habe im Laufe meiner Arbeit, ich war auch lange Zeit als Fachleiter in der Religionslehrerausbildung tätig, viele schlimme Beispiele für so etwas erlebt. Um nur eines zu nennen, ich war mal Prüfer beim Referendar in der Oberstufe, Jahrgangsstufe 12 wohlgemerkt, und der war mit 1 vorzensiert. Der behandelte also im Religionsunterricht einen Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit. Dort wurde in allen ekligen Einzelheiten der Arbeitsalltag einer Toilettenfrau dargestellt. Und dann kam irgendwann die Frage, wie halten Sie das nur aus? Und die Frau antwortete dann, durchaus wahrheitsgemäß und überzeugend und glaubwürdig, irgendwann habe ich immer Feierabend und dann erhole ich mich von dem Stress. Das Ganze sollte hinführen zum Schöpfungsglauben von Gott, der also 6 Tage lang sie abmordet und genau wie die Toilettenfrau am 7. Tag dann Pause macht. Auch das ist ein Beispiel für entsetzliche Verblödung, denen man heute ausgesetzt ist in Religionsunterricht und Katechese. Ich weiß, dass es Beispiele ganz anderer Art gibt, dass es positive Beispiele gibt. Es gibt sogar Schulen, die haben Religion als Leistungskurs, aber das sind Ausnahmen. Wichtige Ausnahmen, aber der Trend allgemein lässt sich mit dem Begriff der Banalisierung nur angemessen beschreiben. Im Folgenden möchte ich mit Ihnen zu einem positiven Verständnis von Liturgie gelangen und stelle dazu zunächst einmal eine steile These in den Raum, die da lautet: Liturgie ist die realsymbolische Vergegenwärtigung der in Jesus Christus geschehenen Erlösung. Und ich glaube, das wiederhole ich nochmal. Liturgie ist die realsymbolische Vergegenwärtigung der in Jesus Christus geschehenen Erlösung. Um das zu verstehen, müssen wir zweierlei klären, was ist ein Realsymbol und was ist Erlösung. Zum Ersten. Realsymbole müssen wir von Stellvertretersymbolen unterscheiden. Also ein Stellvertretersymbol ist, wie der Name schon sagt, ein Zeichen, das an die Stelle von etwas tritt, was gar nicht da ist. Denken Sie an Verkehrszeichen, unbeschränkter Bahnübergang. Das steht nicht auf dem Bahnübergang, sondern in einem angemessenen Abstand davor. Ein Realsymbol bringt selber lebendig das zum Ausdruck, was es meint. Also eine Träne drückt Traurigkeit, meinetwegen auch Freude aus. Das hängt vom Kontext ab. Aber Freude und Traurigkeit leben in dieser Träne. Und wer in diesem Sinne Tränen vergießt, vergießt nicht nur eine Träne. Das bedeutet also, die Trauer oder eben auch die Freude geht nicht in dem einzelnen Symbol auf, sondern drängt auf immer neue Vergegenwärtigung. Beim Lachen ist es genauso. Realsymbolisch ist auch ein bestimmtes Sprechen von Menschen untereinander. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, und es kann ja mal passieren, dass ich diesen Satz innerhalb der nächsten Minuten 2-3 Mal wiederhole, dann käme ja niemand auf die Idee zu sagen, du leidest an Alzheimer oder du wiederholst dich oder das weiß ich doch inzwischen. Nein, Die Liebe lebt in diesem lebendigen Ausdruck, aber sie lässt sich nicht auf diesen lebendigen Ausdruck reduzieren. Insofern bringt ein Realsymbol etwas zum Ausdruck in einem Verhältnis von Identität und Differenz. Das Symbolisierte lebt im Symbol, ist aber unendlich größer und reicht unendlich weiter als seine symbolische Gestalt. Und in der Ekklesiologie, so nennen wir in der Theologie die Lehre von der Ekklesia, die Beantwortung der Frage, was ist die Kirche, hat sich in diesem Sinne also auch das Bild von der Braut Christi verfestigt, die zugleich der Leib Christi ist. Wir sprechen von der Kirche als Braut Christi, insofern Jesus Christus diese seine Kirche liebend umwirbt und mit ihr ein Fleisch werden will. Und interessanterweise greift die kirchliche Lehre von der Kirche als Braut Christi damit auf den Propheten Hosea zurück, der mit einer Prostituierten verheiratet war und von Gott den Auftrag erhielt, sie immer wieder neu zu umwerben und immer wieder neu um ihre Umkehr zu bitten. In diesem Sinne ist also die Kirche in ihren liturgischen Vollzügen, in denen sie Jesus Christus zur Sprache bringt, und dort, wo wir also auch im Akt der Kommunion, der Eucharistie, ein Fleisch mit ihm werden, insofern ist die Kirche in einem real symbolischen Sinne die Gegenwartsgestalt Jesu Christi. Das wirft zugleich in Gestalt eines Exkurses auch nochmal ein kritisches Licht auf die liturgischen Antworten, die wir geben und die sich immer wieder wiederholen in der Kirche. Als einer unserer Söhne klein war, habe ich gefühlt tausendmal ihm eine gute Nachtgeschichte vorgelesen von Gina Pouquet vom kleinen Stationsvorsteher, also von einem kleinen Bahnhofstationsvorsteher. Und sie ist schnell erzählt, der Stationsvorsteher erlebt, wie der Zug einfährt und darin eine Frau sitzt, die weint, weil sie ein Wollknäuel verloren hat. Dann fährt der Stationsvorsteher mit dem Fahrrad zurück, findet das Wollknäuel, nimmt es auf, dreht um, fährt freihändig zurück zu dem Zug und rollt das Wollknäuel dabei auf, übergibt es ihr und der Zug kann weiterfahren und die Welt ist wieder in Ordnung. Wie gesagt, diese Geschichte habe ich gefühlt tausendmal unserem Sohn vorgelesen. Und einem geplagten Familienvater kann es ja auch mal widerfahren, dass er am Abend noch anderes zu tun hat. Darum habe ich diese Geschichte dann abgekürzt, ohne dass sie irgendeinen inhaltlichen Substanzverlust erlitten hätte. Und die Antwort war dann immer die gleiche: Papa, das geht so. Und dann wiederholte er genau denjenigen Wortlaut, den ich unterschlagen hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, deutlicher lässt sich gar nicht zum Ausdruck bringen, was ein Ritual ist. Rite ist das lateinische Wort für gültig. Und ein Ritual ist eine gültige Vollzugsform von etwas. Und sofern ein Ritual ein Realsymbol vergegenwärtigt, ist eine eben lebendige Vergegenwärtigung von etwas, was in seiner Fülle nicht aufgeht, in seiner Einzelgestalt. Das sage ich deswegen auch so deutlich, weil vor einiger Zeit der Pfarrer unserer Gemeinde im Jupp sich über diejenigen etwas mokiert hat, die bei einer Messfeier oder beim Gottesdienst fragen, ob es sich dabei auch um eine gültige Messe handelt. Ganz offensichtlich wissen diejenigen, die so fragen, etwas, was hier einem Pfarrer möglicherweise abhanden gekommen ist. Dann zur weiteren Frage: In welchem Sinne sind wir im Leben und Sterben Jesu erlöst worden? Hierzu muss ich leider weit ausholen und zunächst einmal in die Sündenfallserzählung einführen. Adam und Eva essen ja nicht etwa, wie das allgemeine Bewusstsein meint, von einem Apfelbaum, sondern vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Apfelbaum ist dadurch zustande gekommen, dass im Lateinischen das Wort Apfel, malum mit langem A lautet, während malum mit kurzem A das Übel oder das Böse ist. Also die Geschichte mit dem Apfelbaum, die geht auf eine Lesart zurück, die nicht unbedingt von Lateinkenntnissen zeugt. In Wirklichkeit ist der Sündenfall gegeben in der Erkenntnis von Gut und Böse. Und auch das muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn unter normalen Umständen sagt man ja, dass der moralische Reifungsprozess eines Menschen dann weit gediehen ist, wenn er das Gute tut, weil es gut ist, und das Böse meidet, weil es böse ist, und eben selbstständig zu moralischer Erkenntnis gelangt ist, statt aus Angst vor Strafe oder um einer Belohnung willen, das Gute nur deshalb zu tun, weil andere es vorgeschrieben haben. Aber bei genauem Hinsehen verhält es sich nicht so. Denn das hebräische Wort für Erkenntnis, das hier gebraucht wird, lautet Yadat. Und Yadat lässt sich übersetzen mit Erkenntnis im Sinne von Erkenntnis ist Macht. Sapientia est potentia, lautet ja ein alter lateinischer Spruch. Erkenntnis ist Macht. Und derjenige, der über die Erkenntnis und in diesem Sinne über die Definitionsmacht von Gut und Böse verfügt, wird sich natürlich immer als jemand inszenieren, der auf der Seite des Guten steht und auf das Böse herabschaut. Und das ist ein Prozess, den man erläutern kann, wenn man zunächst einmal, was biblisch nicht gemeint ist, aber in Gestalt einer Hilfe, sich verständlich machen kann, wenn man das Wort gut im Sinne von gut aussehen, also von schön, versteht. Ich habe in meiner Zeit als Lehrer mal einen Schüler über eine Mitschülerin sagen hören, die sieht verdammt gut aus. Und er fügt dann hinzu, das Schlimme ist nur, sie weiß das. Denn wer gut aussieht, wird sein gutes Aussehen immer in Szene setzen. Und das bedeutet Rivalität gegenüber denjenigen, die auch gut aussehen. Und andererseits auch die kontrastierende Vergegenwärtigung, wie blöd andere aussehen, weil deren negativer Kontrastgrund überhaupt erst das eigene gute Aussehen zum Leuchten bringt. Und genau das meint im moralischen Sinne die Erkenntnis von Gut und Böse in der Sündenfallserzählung. Man kann Sünde dann auch definieren als eine Gestalt der Selbstwahrnehmung, die gleichzeitig der Herabsetzung der anderen bedarf. Und was das bedeutet, dass das also einerseits ein Verhältnis der Rivalität und andererseits ein Verhältnis der Feindschaft bedeutet, macht keiner so deutlich wie Paulus, der ja das Sündenbewusstsein so deutlich wie kaum ein anderer der neutestamentlichen Schriftsteller im Glauben der Kirche verankert hat. Lesen Sie mal den Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 13 folgende. Da schreibt Paulus: Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit größtem Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Auf der einen Seite haben wir hier also ein Verhältnis der Rivalität in der Treue zum jüdischen Gesetz, also in der Nachahmung dessen, was das Gesetz vorschreibt, übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk. Da haben wir also das Verhältnis der Rivalität zu seinesgleichen. Und zuvor hat er auf die anderen geblickt, diejenigen, die sich von der Gesetzesfrömmigkeit des Judentums distanziert haben, nämlich von der frühen Kirche. Die hat er maßlos verfolgt und zu vernichten versucht. Also noch einmal, Sünde ist eine Gestalt der Identitätsbildung, die in Verfeindung mündet. Und zwar in eine doppelte Verfeindung, können wir inzwischen uns hinzufügen. In eine Verfeindung unter seinesgleichen und in eine Verfeindung gegenüber den anderen, gegenüber denjenigen, die anders denken als ich. Dass eine solche Gestalt der Identitätsbildung ganz tief in uns verankert ist, bringt zum Beispiel auch ein Mythos zum Ausdruck, nämlich die Geschichte von der Gründung der Stadt Rom. Romulus ermordet Remus und wird auf diese Art und Weise zum Gründer der Stadt Rom. Und wenn wir die Sündenfallserzählung in ihrer Fortsetzung genau lesen, dann stellen wir fest, Kain ermordet Abel und wird auf diese Art und Weise zum Gründer einer Stadt, zum Gründer der Stadt Henoch. Das macht gleichzeitig darauf aufmerksam, was das Wort Communio bedeutet. Wir übersetzen zunächst einmal Communio und Kommunion mit Gemeinschaft. Aber in Communio steckt von der lateinischen Wortbedeutung her, vom Wortursprung her, das Wort Mönia, die Mauer. Und wer einmal Lateinunterricht in der Schule gehabt hat, wie ich, und noch den kleinen Strohwasser, das klassische Wörterbuch des Lateinischen, besitzt und Communis nachschlägt, der wird feststellen, das heißt wörtlich gemeinsam in Mauern lebend oder in gemeinsamen Mauern lebend. Eine Communio, eine Gemeinschaft ist also dort gegeben, wo ein Drinnen sich gegenüber einem Draußen absetzt. Der heilige Augustinus hatte schon sehr deutlich gesehen, und hat das Wesen, oder besser gesagt den Wesensauftrag der Kirche darin erkannt, diesen Verfeindungsmechanismus, diese Mechanismen der Sünde zu überwinden, indem er von einer Ekklesia ab Abel spricht, also von einer Kirche, die ihr Selbstverständnis nicht im Blick auf den Mörder Kain, sondern im Blick auf das Opfer Abel hat. Damit sind wir wiederum bei der Opfergestalt von Liturgie andeutungsweise angekommen. Und ganz nebenbei, die ursprüngliche Wortbedeutung von katholisch meint keinen missionarischen Imperialismus, sondern bedeutet eine Wesensgemeinschaft, die niemanden ausschließen will. Und damit taucht ein neues Problem auf, denn, wie gesagt, wir leben in Mechanismen der Sünde. Wir leben, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, in Feindschaften. Und wer Menschen seine Feinde nimmt, wird selbst zum Feind. Also als Lehrer habe ich das häufig bemerkt, wenn ich versucht habe, auf dem Schulhof in der Pause einen Streit zu schlichten. Wenn sich dann die Streithähne nicht mehr in den Haaren lagen, kam häufig eine Reaktion zustande, die sich in Worte fassen lässt wie: Was mischst du oder was mischen Sie sich in unsere Sache ein? Aus differenten Interessen wird also plötzlich ein gemeinsames Interesse an Differenz, und derjenige, der uns die Feinde nimmt, wird plötzlich selbst zum Feind. Ich verstehe zu wenig von Etymologie, also von der Wissenschaft menschlicher Begriffe, aber es ist auffallend, dass das lateinische Wort für Gast, Hospis, wie ein Hospital, und das lateinische Wort für Hostis, der Feind, sich nur durch einen Buchstaben unterscheiden. Und auf diese Art und Weise spüren wir, glaube ich, langsam, wieso Jesus die Mechanismen der Sünde, die er aufdeckt, auf sich zieht. Das bedeutet unter anderem auch in besonderer Weise einen konfliktreichen Umgang mit den Pharisäern. Denn eine Begegnung mit den Pharisäern, zwar ist es die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel, wird eingeleitet vom Lukas-Evangelium mit der Bemerkung: Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Also noch einmal: Diejenigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind, sind eben auch diejenigen, die andere verachten. Und dann kommt die Geschichte, die ich Ihnen nicht erzählen muss, dass Jesus also von dem Pharisäer, der seine Schuld, Entschuldigung, von dem Zöllner, der seine Schuld bekennt, sagt, der sei größer als der Pharisäer. Und in diesem Sinne lesen wir dann: Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Bis hierhin wird also hoffentlich verständlich, warum Jesus durch die Sünde gestorben ist. Er hat die identitätsbildenden Mechanismen der Sünde aufgedeckt, und nachdem er sie aufgedeckt hat und rivalisierenden und verfeindeten Gruppen eben wechselseitig die Feinde genommen hat, ist er selber zum Feind geworden. Ihm wurde also die Last der Sünde aufgeladen. Er wird zum Lamm Gottes, das die Sünde anderer hinwegdrängt. Bis hierhin ist er also um der Sünde derer Willen gestorben, die ihn gepeinigt haben. Nun lesen wir aber auch in den Evangelien, dass er nicht nur durch die Sünde und um der Sünde Willen gestorben ist, sondern dass er gleichzeitig seinen himmlischen Vater um Vergebung für die Sünde derer bittet, die ihn peinigen. Und insofern ist er für die Sünde und für diese Sünder gestorben. Insofern wir heute, die wir 2000 Jahre von Jesus getrennt leben, insofern wir heute in den gleichen Mechanismen der Sünde stecken, müssen wir selbstkritisch von uns sagen: Er ist auch um unserer Sünde willen gestorben. Und ich empfehle Ihnen, wenn Sie den Weltkatechismus von 1993 zur Hand haben, dort einmal auf Seite 184 folgende einen Kommentar dazu zu lesen. Da schreiben die Autoren des Katechismus: Da sich die Kirche bewusst ist, dass unsere Sünden Christus selbst treffen, zögert sie nicht, den Christen die schwerste Verantwortung für die Qualen Christi zuzuschreiben, während diese die Verantwortung also oft einzig den Juden angelastet haben. Und dann kommt ein Zitat aus dem Katechismus Romanus, formuliert von T. Trienter Konzil 1560, denn da unsere Sünden, wohlgemerkt unsere Sünden, Christus den Herrn in den Kreuzestod trieben, so kreuzigen tatsächlich jene, die sich in Sünden und Lastern wälzen, soweit es auf sie ankommt, den Sohn Gottes aufs Neue und treiben ihren Spott mit ihm. Hebräer 6,6. Ein Verbrechen, ein Verbrechen, das bei uns noch schwerer erscheinen mag, als es bei den Juden war, denn diese hätten, wie der Apostel sagt, den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt, wenn sie ihn erkannt hätten. Wir aber behaupten, ihn zu kennen, und dennoch legen wir gleichsam Hand an ihn, indem wir ihn durch die Tat verleugnen. Soweit die lange Passage aus dem Katechismus der katholischen Kirche, der wiederum den Katechismus von Romanus von 1560 zitiert. Leider sind wir an dieser Stelle noch nicht am Ende unserer Überlegung angekommen, vor allem auch nicht am Ende des biblischen Befundes, denn was ich Ihnen gerade vorgeschlagen habe oder vorgestellt habe von Jesus Christus, das ist etwas, was die Jünger Jesu erkannt haben. Erkannt haben im Sinne von Erkenntnis ist Macht. Erkenntnis bedeutet Identitätsbildung bei gleichzeitiger Denunziation und Herabsetzung der anderen. Lesen Sie mal im Markus-Evangelium, im Kapitel 9, die Verse 33 bis 37 vom fremden Wundertäter. Da kommen die Jünger zu Jesus und erzählen ihm: Herr, wir haben jemanden getroffen, der in deinem Namen Wunder tut, und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Hier ist die Begründung. Interessant. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Es wäre ja schon schlimm genug gewesen, wenn er stünde, weil er dir nicht nachfolgt. Aber die Jünger haben sich Jesu so sehr bemächtigt, dass sie sozusagen ja, eine Art von Jesus-Vereinigung e.V. bilden, die sich an die Stelle dessen setzt, den sie verkündet. Bibelwissenschaftliche Statistiker haben nämlich herausgefunden, dass 85% aller Wundererzählungen Organen gelten, in denen sich die menschliche Kommunikation mit der Außenwelt abspielt, mit der sozialen und naturhaften Außenwelt. Jesus heilt von Taubheit, Blindheit, Stummheit und von Aussatz, wobei wir unter Aussatz ekligen Hautausschlag verstehen dürfen, der jemanden unberührbar macht. Und wenn man das weiß, dann wird also im Namen der Kommunikation mit Jesus derjenige exkommuniziert, der dabei nicht mitmacht. Überwunden wäre dieses Problem erst in dem Moment, wo der Geist Jesu zum Geist der Jünger wird. Aber das gleiche Problem haben wir nicht nur in dieser Perikope, in dieser Erzählung, sondern auch in Markus 9, 33 bis 37 und Markus 10, 35 bis 45. Da lesen wir zunächst mal davon, dass die Jünger darüber streiten, wer von ihnen der Größte sei. Und an der anderen Stelle streiten sie über die Frage, wer beim himmlischen Gastmahl einst die Ehrenplätze zur rechten und linken Jesu einnimmt. Auch hier gilt noch einmal, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Nur wer das erkannt hat, will erhöht werden. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat diesen Satz einmal kommentiert mit der Bemerkung: Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Und damit tauchen die Probleme der Sünde, die in Jesus Christus überwunden sind, im Bekenntnis zu Jesus Christus wieder auf. Überwinden lässt sich dieses Problem nur in einem Prozess, der in dieser Weltzeit anfangen kann, den wir Menschen aufgrund unserer Gefangenschaft in den Mechanismen der Sünde aber nicht zu Ende bringen können. Jesus sagt, ist es gut für euch, dass ich fortgehe? Denn nur wenn ich fortgehe, kann mein Geist zu eurem Geist werden. Das lesen wir in Johannes 16, Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn nur dann kann mein Geist zu eurem Geist werden. Und wenn wir genauer hinschauen, der Geist Jesu ist der Paraklet, der Parakletos. Das ist der Anwalt in einem Gerichtsprozess. Wir feiern also, wenn wir die Eucharistie feiern, in realsymbolischer Weise die Gegenwart Jesu Christi, der für uns gestorben ist und der uns in unserer menschlichen Natur einem Endzustand entgegenbringt, indem wir die Mechanismen der Sünde überwunden haben. Und dieses Erlösungsgeschehen, dieses unvollendete Erlösungsgeschehen, feiern wir in einem Drama in 5 Akten. Der erste Akt besteht darin, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird. Der zweite Akt besteht in seiner Kreuzigung, für uns. Der dritte in seiner Auferstehung und der vierte in seiner Himmelfahrt. Das ist also derjenige Moment, wo Jesus uns genommen wird, auf dass sein Geist zu unserem Geist wird. Und wir leben dann im fünften Akt in der Erwartung der Wiederkehr Christi. Der Altarraum ist darum ursprünglich und historisch immer schon der Raum des aufgerissenen Himmels gewesen, der nach Osten weist, weil von dort die Sonne aufgeht. Und ursprünglich wurde die Eucharistie auch am Morgen gefeiert. Das heißt aber gleichzeitig auch, die Eucharistiefeier ist kein privates Geschehen zwischen dem Priester als Individualperson und seiner Gemeinde. Nichts ist also überflüssiger als der quasi liturgische Entlassungsgruß, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, und die Antwort der Gemeinde, danke gleichfalls. Das bedeutet weiterhin auch für die liturgische Musik. Sie ist nichts, was für uns gemacht wird. Nicht die Instrumentalisten, nicht die Sänger haben im Mittelpunkt zu stehen. Und ich halte es zum Beispiel also auch für deplatziert, wenn in unseren Gottesdiensten ein Chor sich vor dem Tabernakel aufbaut und damit übrigens auch den Blick auf den Tabernakel versperrt. Vollkommen deplatziert ist genauso, wenn dann der Chor möglicherweise auch noch Zugaben gibt und wir nachher bei dem Chor applaudieren und ihm danken für den schönen Gottesdienst, den er uns bereitet hat. In diesem Sinne ist die Liturgie die realsymbolische Inszenierung eines großen Gegenübers zu unserem Alltag. Und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht noch viel zu lernen haben. Ich auch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.